Uagesime, den wir heute haben, der ist reserviert für die Rede, für die Predigt von Gottes Barmherzigkeit. Und der Text, das Gotteswort, steht im Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Evangelium nach Matthäus. Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Ich muss noch vorausschicken, in der darauffolgenden Predigt, das habe ich im Nachhinein nochmal so empfunden, da befindet sich ziemlich oft das Wörtchen wir. Und wer merkt, das trifft aber da auf mich nicht zu, der nimmt sich einfach raus. Ich habe vereinfacht, weil Vereinfachung manchmal veranschaulicht. Ich habe nicht immer differenziert, sondern über die Köpfe hinweg kommt da des Öfteren ein Wir. Und wer so empfindet, ich aber nicht, das ist völlig in Ordnung, denke ich mal. Und der nimmt sich dann da raus. Gottes Wort, Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging, da sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, da kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die Kirche, ihr Lieben, ist doch eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus gerufen hat. Und darum ist die Kirche eine Gemeinschaft kranker Menschen. Die Kirche ist eine Gemeinschaft kranker Menschen, eine Gemeinschaft von Sündern. Wir kranken an Ichsucht, an Geiz, an Begierden und Süchten, an Hochmut und Stolz, manchmal an Neid, vielleicht an Hass. Wir kranken manchmal an einer Heidenangst oder an Heidensorgen, hängen uns an falsche Götter, also Götzendienst. Manches krankt vielleicht an dem, was fehlt, an mangelnder Hingabe, an mangelnder Nächstenliebe. Manchmal kranken wir an Klatsch und Tratsch, an mangelnder Selbstannahme und. Die Kirche Jesu besteht ausnahmslos aus Kranken. Mit einer Differenzierung. Die einen wissen um ihre Krankheit, um ihr Sündersein und sie sehnen sich nach Heilung. Andere aber halten sich für völlig gesund und sehnen sich eher nach gebührender Anerkennung ihrer frommen Leistung. Ein Grund, warum wir auf Christus vertrauen, warum wir auf ihn hoffen, ein wesentlicher Grund ist doch der, ist die Erkenntnis, dass wir einen Arzt brauchen. Einen Arzt für unsere Seele brauchen. Und zwar nicht irgendeinen Arzt, sondern einen, der die Kraft hat, uns wirklich zu verändern, uns wirklich zu heilen. Und einen, der zugleich barmherzig ist mit uns. Uns nicht niedermacht wegen unserer Sünde und unserer Krankheit. Wir brauchen einen Arzt, der bereit ist, sich mit uns an einen Tisch zu setzen und da zu bleiben. Wir brauchen einen Arzt, der bereit ist, es mit uns auszuhalten. Der uns nicht fallen lässt, der zu uns steht, der bei uns bleibt. Einen Arzt, der die Gemeinschaft mit uns sucht, der uns treu bleibt. Und natürlich soll es auch zugleich ein Arzt sein, bei dem wir Fortschritte machen. Bei dem es vorangeht. Vorangeht auf dem Weg der Heilung bei uns. Wenn nun aber eine Kirche sich nicht mehr als eine Gemeinschaft der Kranken versteht, dann wird sie selbstgerecht. Und es besteht die Gefahr, dass sie pharisäerhaft wird. Dann kann es dazu kommen, dass die Frommen, die doch eigentlich den Arzt brauchen, dass sie sich selber zum Arzt aufspielen. Und überall schonungslos und manchmal sehr unbarmherzig ihre ärztlichen Diagnosen verkünden. Herr G. ist schwul und der findet das auch noch toll. Frau F. ist eine, die sich an jeden Rand schmeißt. Der Herr K., der ist sowieso nur karrieregeil, kennt nur den Erfolg, ist nur hinterm Geld her. Bei Familie G., da fällt uns auf, da dreht sich alles nur um den äußeren Schein. Schönes Häuschen, schöner Vorgarten. Ehepaar L. hat ihre Kinder nicht im Griff. Das sieht jeder, die tanzen ihm auf der Nase herum. Herr S. ist selbst schuld, dass seine Frau abgehauen ist. Das hätte sie schon viel früher tun sollen. Und Klein B. ist ein hinterhältiges, verzogenes ESO-Monster. Ego, nicht ESO, Entschuldigung. Dem müsste man eigentlich mal kräftig den Hintern versohlen. Das ist schon seit Jahren überfällig. Oft sind diese Diagnosen zutreffend. Oft sind diese Diagnosen zutreffend. Worum es alleine geht, ist, die Diagnose alleine reicht nicht aus. Sie alleine reicht doch nicht aus. Wird dadurch irgendjemand besser? Nein. Der einzige Effekt ist, dass die Frommen, die sie stellen, sich besser fühlen. Weil es ist immer besser, dass ich mit dem Finger auf den Splitter im Auge des anderen zeige, als wenn ich mich mit dem Balken im eigenen Auge beschäftige. Und wer kehrt schon gerne vor der eigenen Haustüre? Kann es sein, ich will es als Frage formulieren, kann es sein, dass gerade so in evangelikalen Kreisen, dass man da gerade in der Gefahr steht, besonders unbarmherzig zu sein? Und wenn das so ist, habe ich mich gefragt, wo könnte das denn herkommen? Wo könnte das herkommen? Warum ist das dann so? Vielleicht, das ist mein Ansatz, vielleicht, weil wir unsere Frömmigkeit ja als die bessere Frömmigkeit verstehen. Als die anspruchsvollere und konsequentere. Versteht ihr? Wir wollen uns ja nicht abgeben mit einem unverbindlichen Namenschristentum. Wir wollen über den Volksglauben hinaus. Ich könnte sagen, wir wollen einen aristokratischen Glauben, das heißt einen Glauben, der mehr will, der mehr ist und einen Glauben, der höhere Ansprüche hat. Und manchmal, ihr Lieben, wollen wir vielleicht schlicht ein bisschen besser sein. Und wenn es dieser Anspruch ist, dann macht dieser Anspruch uns kaputt. Warum? Unsere Wirklichkeit gibt das nicht her. Nein. Unsere Wirklichkeit gibt es nicht her. Wir sind nicht besser, kein Deut. Wir krebsen herum mit unserer stillen Zeit. Wir haben vereinzelt Probleme in unseren Ehen, hängen fest an irgendwelchen Süchten, Abhängigkeiten, sind zerstritten mit anderen Geschwistern. Manche Versammlungen könnten auch Versammlungen auf Schalke 04 sein. Wir sind doch nicht besser. Wir sind nicht besser, wir wollen es aber sein. Und was tut man dann? Was tut man, wenn Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen? Man muss ja irgendwie damit klarkommen. Den Anspruch will man nicht aufgeben. Also projiziere ich doch lieber die eigenen Schwächen auf andere, um sie zu verurteilen und um sie zu verachten. Auf diese Weise muss ich mich nämlich nicht selbst verurteilen und mich nicht selbst verachten. Mich nicht selbst verachten dafür, dass Anspruch und Wirklichkeit so auseinandergehen. Noch eine etwas gewagte These. Das ist vielleicht ein Grund dafür, warum sich die besonders Frommen auch so besonders dafür interessieren, was in fremden Betten vor sich geht. Weil manche im Bereich der Sexualität selber ihre Prägung, ihre Verklemmung mit sich herumschleppen. Und sie dann noch voller vielleicht Komplexe und falscher Schuldgefühle sind. Aber anstatt die eigene Sexualität oder auch die Krankheit an der Sexualität einmal zuzugeben, zu hinterfragen, da zeige ich doch lieber mit dem Finger auf andere, Zitat, die es miteinander treiben und sich dessen nicht schämen. Spätestens hier könnte man mich falsch verstehen. Damit ihr mich nicht falsch versteht, natürlich gibt es im Bereich der Sexualität Sünde. Wie in jedem anderen auch. Weil es auch für die Sexualität eine gute Ordnung Gottes gibt. Die zum Beispiel sagt, dass dieser Bereich in den Schutzraum der Ehe gehört. Das ist ein langes Thema, über das man mal sprechen kann. Natürlich kann man Sünde und soll auch Sünde beim Namen nennen. Ich möchte nicht predigen, um etwas schön zu reden oder zu ignorieren. Nein. Ich habe immer noch den Eindruck, ich predige unser Gotteswort für diesen Sonntag. Jesus sagt hier in unserem Text, es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen. Und zu denen sagt er, zu den Kranken, zu denen bin ich gesandt. Und darum trifft er sich mit denen. Darum trifft er sich mit denen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Übrigens die beste Art mit von Gemeinschaft noch kann man haben, wenn man miteinander isst. Das passt also sehr gut zu diesem Sonntag. Da kann man sich unterhalten und hat einfach da Zeit miteinander. Darum isst er also mit ihnen. Er sitzt mit ihnen an einem Tisch, hat Gemeinschaft mit ihnen. Und die Pharisäer können das nicht verstehen. Wie kann sich Jesus nur mit solchen Sündern abgeben? Was ist das Problem? Das Problem bei den Pharisäern ist doch, die Sünder, das sind für die Pharisäer immer nur die anderen. Die Sünder, das sind immer die anderen. Sie selbst aber sind die Gerechten. Sie fasten zweimal in der Woche. Sie geben den Zehnten von allen, sogar von ihren Küchenkräutern. Da wird ein Zehntel abgeschnitten und das wird verzehntet. In Wahrheit sind sie krank in ihren Herzen, aber das können und wollen sie nicht sehen. Stattdessen zeigen sie mit dem Finger auf andere. Sie haben keinen Arzt nötig. Sie brauchen keine Heilung. Sie sind etwas Besseres. Sie sind etwas Besonderes. Und darum legen sie sich und auch den anderen besondere Lasten auf. Ein Meer von Geboten und Verboten. Wie viele Schritte man am Sabbat gehen darf, was man alles tun und lassen soll. Ein Meer von Geboten und Verboten. Und das Problem ist, Jesus sagt es ihnen auch einmal, sie halten es doch selber nicht. Sie halten es doch selber nicht. Äußerlich, sagt Jesus, seid ihr so fromm. Aber mit euren Geboten habt ihr einen Weg gefunden, dass ihr eure Eltern nicht unterstützen müsst. Ihr sagt, oh, mein Besitz, das will ich später mal dem Tempel spenden. Damit ihr es nicht hergeben müsst, um in der Familie jemanden zu unterstützen, ihr Scheinheiligen. Lest einmal Matthäus 23, das ganze Kapitel, der Wehruf von Jesus über die Pharisäer. Jesus ist da ganz anders. Der ist ganz anders. Er nennt die Diagnose auch. Jesus ist ein Arzt, der die Sünde beim Namen nennt. Ganz klar. Aber er tut das nicht, um sich selbst besser zu fühlen damit. Sondern er tut es immer, um zu heilen. Um dem Menschen zu dienen. Und darum ist er ein Arzt. Und das ist der Punkt von diesem Sonntag. Darum ist Jesus ein Arzt, der sich den Menschen zuwendet und der Barmherzigkeit übt. Der Barmherzigkeit lebt, der Barmherzigkeit ausübt. Und diese Barmherzigkeit, die ist manchmal ganz schlicht. Das können wir auch. Jesus nimmt die Menschen an. Er hört ihnen zu. Er will sie verstehen. Er verbringt Zeit mit ihnen. Er sucht ihre Nähe. Er packt manchmal praktisch mit an. Er signalisiert einfach immer mal wieder, du, ich bin für dich da. Ich interessiere mich für dich. Du bist mir wertvoll als Mensch. Ich stelle nicht nur die Diagnose in deinem Leben. Ich bin an dir interessiert. An dir bin ich interessiert. Ich will, soweit ich das kann, meine Kräfte und Zeit das zulassen. Mensch, aber möchte ich auch immer wieder für dich da sein. Das ist die Predigt unseres Herrn. Und diese Predigt, die wirkt bei den Menschen. Zusammen mit der Diagnose. Aber diese Predigt der Barmherzigkeit, die wirkt bei den Menschen. Wobei man sagen muss, bei vielen Menschen. Manche sind resistent, lassen sich nicht helfen. Aber bei vielen wirkt diese Predigt. Und da sind Menschen, die öffnen sich schließlich. Und sie sind bereit, vor sich selbst und vor Jesus einzugestehen, du hast recht, Herr, ich bin krank. Und ich will dir mein Leben geben, damit du mich heilst. Und so war das auch bei dem Matthäus. Bei diesem Zolleinnehmer, der in den anderen Evangelien Levi heißt und auf den übrigens das Evangelium nach Matthäus zurückgeht. Sein Leben war krank. Sein Herz blutete trotz seines vollen Bankkontos. Der Mann war einsam, der war isoliert, der hatte niemanden um sich herum. Und der wurde von vielen verachtet. Ihr Lieben, was ist das für ein Leben? Was nützt dir denn die schönste Villa, wenn du keinen Freundeskreis hast, mit dem du darin fette Partys feiern kannst? Wenn du da drin allein sitzt? Der hatte alles und hatte vieles, aber er war im Herzen einsam und alleine. Er war wirklich krank. Und das ging jahrelang so. Versteht ihr? Und die anderen hatten die Diagnose schnell, was das für ein Kerl ist. Der zieht die Leute ab. Das stimmt im Übrigen auch. Der hat nämlich immer ein bisschen mehr genommen, als er eigentlich nehmen durfte. Das war ein Abzieher. Der hat die Leute abgezockt. Der hat immer mehr Zoll einkassiert, als das eigentlich dran war. Und so ist er ja zu seinem Reichtum gekommen. Das ging jahrelang so, bis Jesus in sein Leben kam. Bis dieser Jesus kam und er genau spürte, hier ist ein Arzt, der mich nicht verachtet, der nicht vor mir ausspuckt, sondern der die Gemeinschaft mit mir sucht. Einer, der die Diagnose nennt und der trotzdem barmherzig ist mit mir. Die anderen mit ihren Zeigefingern haben Matthäus nie erreicht. Aber Jesus hat ihn erreicht. Jesus hat es geschafft. Mit seiner Predigt. Aus Worten und aus Werken der Barmherzigkeit. Und so möchte ich zum Schluss kommen mit der Frage, wie kann ich persönlich verhindern, wie kannst du verhindern, zum Pharisäer zu werden? Wie kommt Barmherzigkeit in unser Leben? Ich denke, dass es vorrangig eigentlich nur einen einzigen Weg gibt. Barmherzig wirst du, indem dir Barmherzigkeit widerfährt. Indem wir Barmherzigkeit erleben und selber an uns erfahren, dass jemand Barmherzigkeit übt an uns. Und wo wir das erfahren, da werden wir barmherzig mit anderen. Das heißt dann aber auch, lasst uns nicht länger weglaufen vor den Krankheiten unseres Lebens. Lauf nicht weg vor der Krankheit deines Lebens, was da im Argen liegt. Schau nicht lange auf andere, sondern schau auf dich selbst. Geh ins Gebet und erlaube Jesus, die Diagnose in deinem Leben zu stellen. Und du brauchst keine Angst davor zu haben. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Der Herr wird dich nicht fallen lassen. Er liebt es, mit Sündern an einem Tisch zu sitzen. Jesus liebt es, mit Sündern an einem Tisch zu sitzen. Und wir haben manchmal so den Gedanken, Herr, wenn ich ein Gerechter geworden bin, wenn ich sauber bin und mich gewaschen habe, wenn ich schuldlos bin, wenn alles perfekt ist, dann komme ich zu dir an deinen Tisch oder dann rufe ich dich, dann darfst du kommen. Nein, Jesus liebt es, mit Sündern an einem Tisch zu sitzen, mit kranken Menschen, so wie ich einer bin und wie du einer bist. Ich habe anfangs gesagt, wir Evangelikalen, wir wollen vielleicht manchmal etwas Besonderes sein und das sei unsere Not. Ich möchte es jetzt einmal umformulieren und es zum Schluss so sagen. Wenn wir schon anderen etwas voraus haben wollen, dann bitte nicht unsere angebliche Rechtgläubigkeit, sondern die tiefere Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Wenn wir anderen etwas voraus haben wollen, dann nicht unsere Rechtgläubigkeit, sondern eher die tiefere Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Das wäre unsere größte Chance und unser größter Schatz, eine tiefe Erkenntnis unserer Krankheit. Denn dann werden wir zu Christen, die sich an Jesus hängen mit der Bitte um Heilung und um Veränderung. Dann werden wir zu Christen, denen Barmherzigkeit widerfährt. Und dann fangen wir an und dann werden wir barmherzig zu uns selbst. Auch das ist eine Not. Wie viele sind unbarmherzig zu sich selbst? Und dann fangen wir an und wir werden auch barmherzig zu anderen. Dann werden wir immer noch die Diagnosen stellen. Ja, das ist ja richtig. Aber wir sind auch barmherzig. Wir müssen das nicht sofort verurteilen. Wir müssen nicht sofort auf Distanz gehen, weil wir spüren, der Herr geht auch nicht auf Distanz zu mir. Der hält meine Krankheit aus. Der hält sie aus. Der will nicht, dass ich so bleibe. Der will, dass ich mich verändere. Dass Heilung geschieht. Und mit ihm geschieht sie auch. Aber solange ich lebe, bleibt da immer etwas. Und der Herr hält es doch aus. Der hält es mit mir aus. Und weil ich das erfahre, halte ich es auch mit anderen aus. Aber das ist die Kraft, da kommt das her. Die Erfahrung der Barmherzigkeit, so wie Jesus mit mir umgeht. Und dann werden wir auch barmherzig zu denen, die genauso krank sind wie wir, die keinen Deut schlechter oder besser sind, die, wo uns nur eins von ihnen unterscheidet, dass nämlich sie diesen einzigartigen und wunderbaren Arzt noch nicht kennen, der in unser Leben gekommen ist. Und das ist Jesus. Jesus, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Kommt und lernet von mir, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Gott sei Dank, dass es diesen Arzt gibt, dass es ihn wirklich gibt. Für deine Krankheit, für meine Krankheit, für das, woran unsere Welt krankt, gibt es ihn. Es gibt ihn. Er hat die Macht zu heilen, die Kraft zu heilen, und er tut es in Barmherzigkeit. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, die verloren gegangen sind, nicht die Gerechten. Amen.